für mich war tatsächlich das Coolste immer, wenn wir irgendeinen riesen Account geclosed haben, also für uns riesig, und ich mir gedacht habe, wie zur Hölle haben die das denn jetzt gemacht? Ja, könnte ich selber nicht. Das sind so die Momente, die ich fand als Unternehmer auch total rewarding sind, weil du sagst, hey, offensichtlich habe ich hier irgendwie was mitgestaltet und mitgebaut, was in der Lage ist, Dinge zu tun, die du irgendwie alleine nicht reißen könntest.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute gehen wir ein bisschen tiefer auf das Thema Sales ein. Und ich habe das ja zuletzt mit Michi Wachs mal gemacht und da so ein bisschen drüber gesprochen und habe aber auch gemerkt, für mich selber, irgendwo ist immer eine Grenze, wie tief ich in Themen gehen kann. Das heißt, heute habe ich mir jemanden wieder als Chorus eingeladen, in dem Fall Florian Dostert, der Sentinels baut, ein Sales-Tech für Account Executives und andere im Vertrieb, die, ja, ich sag jetzt mal, Data Enrichment machen wollen, um Meetings vorzubereiten und Prospects zu erreichen und Outreach zu machen. Kannst du gleich selber noch ein bisschen mehr dazu sagen, Flo. Und wen wir dabei haben als Gast ist Johannes Hatt. ist mir gerade aufgefallen, was das eigentlich für witzige Alliteration wird. Wenn ich sage, Johannes Hatt Products Up und gegründet, aufgebaut, inzwischen seit circa 2 Jahren raus und macht viel mehr als Investor. Hat, glaube ich, 60 plus Angel Investments gemacht, dokumentiert diesen Weg sehr aktiv auf LinkedIn. Finde ich immer wieder sehr spannend. Darüber haben wir uns auch ein bisschen mehr unterhalten, als wir uns kennengelernt haben. Und als Flo dann meinte, hey, eigentlich sollten wir mal mit dem Herren zum Thema Sales sprechen, dachte ich so, stimmt. Aber weil ich dich erst in dieser Phase kennengelernt und wahrgenommen habe, als du über Angel Investments gesprochen hast, warst du bei mir viel mehr als so Angel-Content irgendwie abgespeichert und weniger für Sales. Du kannst ja selber nochmal dazu sagen, wie groß Products Up eigentlich geworden ist in der Zeit, wo du da warst. Und dann können wir da ein bisschen in die Tiefe gehen. Products Up noch ganz kurz am Ende eine Plattform, mit der ich als, ich sag mal, großer Händler, der physische Produkte vertreibt im Normalfall. Zumindest habt ihr auf jeden Fall so angefangen. Ich kann sein, dass sich inzwischen auch andere Use Cases dazu ergeben haben, dass ich mein Data Management auf ganz vielen verschiedenen Marktplätzen machen kann. Für Listings, für alles Mögliche, um auch einfach zu gucken, okay, wo muss ich mich neu verifizieren? Wo habe ich dies? Wo habe ich das? Also es gibt sehr viele, mit großem Produktkatalog, sehr viele Sachen, die man automatisieren und systematisieren kann. Da setzt ihr an. Ja, und dementsprechend freue ich mich, dass ihr beide hier seid.
Danke, dass du mich dabei hast. Ich freue mich drauf.
Ja, freue mich auf das Gespräch.
Johannes, zum Einstieg, ich glaube, ganz kurz, dass wir einmal verstehen, wenn wir gleich über Sales-Organisation und alles rund um Sales sprechen, was für eine Art Sales-Organisation habt ihr gebaut? Wie groß ist Products Up geworden in der Zeit, die du da warst? Was kannst du uns so ein bisschen mitgeben, dass jeder, der zuhört, versteht, okay, darunter kann ich so ein bisschen in eine Schublade stellen.
Klar. Also ich habe zusammen damals mit meinen Co-Foundern in 2010 Products Up gegründet und habe das über 10 Jahre lang als CEO und Co-Founder eben geleitet und mit aufgebaut. Zum Start waren wir zu viert und als ich raus bin, waren es über 300 Mitarbeiter, mehr als 25 Millionen ARR und ja, haben dementsprechend schon eine ordentliche auch Vertriebsorganisation dahinter aufgebaut, international. Also haben viele Sachen gelernt, auch wie man es nicht macht, aber offensichtlich auch ein paar Dinge ganz gut gemacht, ja.
Wie viele Leute waren dann in Teil Sales?
Ja, ist ja die jetzt, da geht's schon mal los, ne? Was ist die Definition von Sales? Ja, also wenn man sagt direkt die Seller, ist da auch After Sales mit dabei, ne? Jemand, der eher so im Key Account Management arbeitet und dafür sorgt, dass die Kunden weiter dabei bleiben, ist so Customer Success, rechnest du das damit rein, ja oder nein? Aber so diejenigen, die wirklich rausgegangen sind und versucht haben, Erstkunden zu akquirieren, war ein Team von 50 plus Leuten.
Das war Enterprise.
So. Genau, ja.
Das muss man, glaube ich, einmal dazu sagen.
Genau, also wir optimieren Produktdaten für große Brands und Retailer. Einfach die Herausforderung, wenn jemand, wie du gesagt hast, mehrere hunderttausend oder Millionen SKU in seinem Datenkatalog hat, dann steht der da und sagt, ich habe jetzt intern in meinem SAP oder welchem Warenwirtschaftssystem auch immer. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viele Kanäle, wo ich diese Produkte anzeigen möchte und die ganz einfach mal runtergebrochen, die Produktformatierung, die ich in meinem System habe, entspricht nicht den Anforderungen der Kanäle und das haben wir zusammengebracht und dann eben auch den sozusagen Output optimiert, damit der bestmögliche Verkaufsergebnisse auf den jeweiligen Plattformen erzielt.
Flo, einmal kurz zu dir. Ich meine, 25 Millionen ARR seid ihr noch nicht ganz, aber ja, ein bisschen frühphasiger. Ich glaube, was spannend zu verstehen ist und womit ich gerne einsteigen würde, ist so, was beschäftigt dich aktuell, wenn du heute an deine eigene Firma denkst, Richtung Vertrieb? Was sind so die Sachen, die dich wirklich tagtäglich umtreiben?
Ja, Alles, was ich für 25 Millionen ERA brauche, ist die Antwort. Gerade würde ich sagen, wir haben ansatzweise verstanden, wie wir das Landing machen. Also in größere Brands reinverkaufen, ein kleines Ticket verkaufen für ein Jahr. Und der nächste Schritt in unserer Strategie, weil die nämlich Land and Expand heißt, ist natürlich Step 2, also Expand. Und deswegen wäre auch mal sehr spannend, von dir zu erfahren. Also ich habe mir ein paar Brands angeguckt, mit denen ihr früh zusammengearbeitet habt. Ich sehe da Namen wie Henkel und Co. Ich glaube nicht, dass du da initial mit dem Ticket gelandet bist, mit dem du hinten raus auch sozusagen dich in das du dich reinentwickelt hast. Was war dein erster Expand und wie hast du den gebaut?
Oh Gott, was der erste Expand war? Ich glaube tatsächlich, der erste Expand war im Rahmen der Otto-Gruppe. Da haben wir damals Otto und Bauer gehabt und haben mit Otto gestartet und dann Bauer dazu bekommen. Und witzigerweise guckt man wieder drauf und sagt so, ja, Konzerne, die müssen ja eigentlich wahnsinnig effizient sein. Das größte Problem für Otto war tatsächlich dann, dass wir mit Bauer auch zusammengearbeitet haben, weil die intern in Konkurrenz miteinander standen. Ja, also von daher eher ein bisschen witzig. Ich glaube, am Ende Land and Expand, ne, ich glaube, das ist immer so viel, wird das bemüht. Ja, und man denkt sich, na okay, die Hauptsache ist, ich komme erst mal rein und dann, wenn ich den Kunden habe, dann kann ich 10 Jahre später charge ich denen das Hundertfache, ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, die meisten Firmen, die ich so sehe, sind entweder gut beim Landen, was schon mal gut ist, ja, wenn du nicht landest, kannst du auch nicht expanden. Aber die meisten sind nicht wirklich hervorragend dabei, strategisch zu expandieren. Und ich würde mal sagen, bei Products Up haben wir das lange auch nicht gemacht. Ja, also, dass wir wirklich strategisch hergegangen sind, geguckt haben, wie könnten wir den Kunden jetzt bearbeiten? Was müssen wir wirklich tun, damit der Upsells hat in Bezug auf irgendwie sein monthly oder yearly revenue, den wir den chargen. Das hat auch viel damit zu tun. Und ich glaube, das ist so rückblickend der Hack. Also, ich bin so ein bisschen, wenn ich auf meine Zeit zurückgucke, was würde ich anders machen? Ich würde mich viel mehr mit dem Thema Pricing auseinandersetzen, weil ich glaube, dass das Thema, wie strukturierst du dein Pricing, auch die Tür ist, um am Ende mit dem jeweiligen Kunden zu expandieren. Also wie haben wir gecharged? Wir haben zu Beginn gecharged auf, wie viele SKU hat jemand im System? Also wie viele Produkte habe ich als Händler? So, das ist jetzt erstmal nichts, was ich als Firma Products Up beeinflussen kann. So, das heißt, ich gucke am Ende des Monats drauf und sage, Mensch, hat jemand im Weihnachtsgeschäft mehr Produkte? Cool, dann kann ich dir ein bisschen mehr chargen. Fährt er sein Sortiment nach Weihnachten wieder runter, charge ich weniger und habe sozusagen weniger Revenue. Das heißt, für diese Expansion hatten wir gar nicht die richtigen Hebel in unserem Pricing, um die überhaupt umzusetzen. Und ich glaube, darüber würde ich jetzt kommen und sagen, wie muss ich denn Pricing bauen? Ja, da ist meine Hypothese eben, dass Pricing muss ultimativ irgendwie immer value-based sein, dass ich darauf gucke, was liefere ich eigentlich für einen Wert an den Kunden und wie und in welcher Höhe charge ich das dann. Und wenn ich dann so ein value-based Pricing habe, dann kann ich auch viel besser expanden. Ja? Also warum, was meine ich damit? Ne? Also wir haben dann irgendwann gesagt, wir machen Tiers. Also das heißt, du hast unterschiedliche, ja, sagen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel bis zu 1 Million SKU, 1 bis 2 Millionen und dann bis zu 3 Millionen wären jetzt deine unterschiedlichen Tiers gewesen, die wären unterschiedlich bepreist gewesen. Dann hast du ein Tier gewählt und hast du mehr Produkte gehabt, als in deinem Tier vorhanden sind, dann hast du so ein Overage Pricing gehabt und das Overage Pricing war natürlich pro Produkt dann teurer als das, was du sozusagen im Paket gekauft hast. Das ist auch so ein Preismodell, glaube ich, was man aus anderen Branchen auch kennt, sei es irgendwie beim Handyvertrag oder was weiß ich auch immer. So, und das Charmante jetzt daran ist, jetzt landet ein Kunde in einer Situation, wo er ein Overage Pricing hat. Ja? Und dann kann ich als Vertriebsmitarbeiter hergehen, kann den Kunden anrufen und kann sagen, Mensch, lieber Kunde, du zahlst eigentlich zu viel. Du hast jetzt die letzten 2 oder 3 Monate irgendwie den extrem teuren Preis pro Produkt bezahlt, weil ihr aus eurem Tier rausgelaufen seid. Lasst uns doch mal darüber sprechen, wie wir dein Tier anpassen, um deine geänderten Bedürfnisse sozusagen besser abzudecken. Und dann expandierst du plötzlich, ja, aber ohne dass es dieses ist, ich versuche als Vertriebsmitarbeiter einen Kunden irgendwie mehr zu verkaufen. Also ich meine, wir kennen das auch alle, das Telefon klingelt und du weißt, irgendwer ist gerade an der anderen Seite und will dir was verkaufen. Ist auch okay, ist deren Job. Aber ich finde, es ist halt charmanter, wenn ich sage, hey, ich will dir eigentlich helfen, du hast viel zu viel bezahlt, lass uns doch mal darüber reden, ob es nicht für euch Sinn macht, in ein neues Tier zu wechseln, damit dann weniger zu zahlen. Aber ich als SaaS-Provider weiß dann, hey, ich habe den Kunden für die nächsten 12, 24 Monate eben auf dem höheren Payment eingeloggt und kann dann von da aus weiterdenken. Ne?
Würdest du sagen, dass das, also ab welchem ARA oder Kundenanzahl ist das nicht mehr overengineert, sich damit zu beschäftigen? Weil ich glaube, wenn du anfängst, die ersten 10 Kunden, also correct me if I'm wrong, aber wenn du anfängst, die ersten 10 Kunden mit so einer Logik über die nächsten 3 Jahre gebaut sozusagen zu closen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Wann hättest du retroperspektiv damit angefangen?
Das ist eine schwierige Frage. Ne? Ich sage immer so, das erste Pricing war, was haben wir uns getraut zu chargen, ohne rot zu werden? So, das war unser erstes Pricing, ja. Und dann haben wir sukzessive halt Zahlungsbereitschaft ausgetestet. Ne? Also ich kann dir nicht genau sagen, ist das jetzt bei 35 Leuten, ist das bei 70 oder ist das bei 100? Ich glaube, das ist auch abhängig von dem Produkt, was du vertreibst, abhängig von den Kunden, mit denen du sprichst. Was ich glaube, ist eben, da komme ich wieder zurück zum Pricing und Value-Based, es ist nie zu früh, sich mit seinen Kunden zu irgendwie auseinanderzusetzen. Und das mag jetzt trivial klingen, aber ich beobachte, dass das oft nicht passiert. Wirklich zu verstehen, wo generiere ich mit meiner Lösung tatsächlich den Wert? Warum kaufen die Kunden das? Ne? Wir haben, wenn wir als Seller rausgehen, wir haben eine Vorstellung davon. Das sind unsere Features, das sind die Features gegenüber dem Wettbewerb, das ist irgendwie, das sind die Use Cases. So, und das geben wir den Kunden mit und sagen, hoffentlich kauft er das. Ja? So, mach mal einen Haken dran, du hast die gleichen Hypothesen und hast die gleichen Probleme und deswegen kaufst du die Lösung. Ja? Wenn ich aber drauf gucke, dann ist tatsächlich der Wert, den der Kunde mit der Lösung generiert, oftmals etwas anders gelagert als das, was wir im Kopf haben. Und deswegen glaube ich, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, wie generiere ich eigentlich Wert für meine Kunden, um dann daraus abgeleitet zu verstehen, was bepreise ich eigentlich, dafür ist es nie zu früh. Wenn ich jetzt 3 Kunden habe, dann weiß ich es wahrscheinlich eh. Aber ich würde mal sagen, so ab so einer Größenordnung vielleicht von 20, 30, 40 Kunden, das ein bisschen strukturierter zu betreiben und wirklich zu verstehen, warum nutzt der Kunde meine Plattform, mein Produkt und was ist der Hauptwerttreiber, warum er bereit ist, dafür zu bezahlen. Das würde ich sagen, passiert nicht häufig genug. Und 80% aller Fälle, wo ich jetzt als Investor auf eine SaaS-Lösung drauf gucke und den Leuten die Frage stelle, warum charge ihr, was ihr charged, können sie nicht wirklich beantworten. Also es gibt keine wirkliche Begründung dafür, ja, und mein Take ist in vielen Fällen, das ist einfach zu wenig.
Flo, warum charge ihr, was ihr charged?
Ich glaube, weil wir uns initial getraut haben, den Preis zu nennen, ohne rot zu werden. Und mittlerweile merken wir schon, dass da recht schnell eine Korrelation zu, wie viel Return bringen wir eigentlich. Aber das ist bei uns auch nochmal eine Luxussituation, weil wir halt so umsatznah sind. Das heißt, was du bei uns reingibst, das brauchst du halt 3 Monate später wieder als Pipeline und 6 Monate später als Additional Revenue. Und wenn ich dir das sauber vorrechnen kann, dann kann ich dementsprechend auch pricen. Ich glaube, den Luxus hat jetzt eine HR-Tech-Lösung nicht unbedingt.
Ja, aber da ist ja auch die Frage, wie bepreist du es jetzt? Nimmst du von dem zusätzlichen Revenue, den du bringst, nimmst du 90%, nimmst du 80%, nimmst du 70%, nimmst du 60%, nimmst du 10%?
Fair. Auch da, glaube ich, gehen wir den recht schmerzlosen Weg und nehmen so ein Fünftel bis ein Zehntel, kommt ein bisschen drauf an, haben das aber in einer User-Based-Logik verbaut. Ja, das heißt, wir haben uns das in ein paar Cases angeguckt, für ein paar Tiers, für verschiedene Größen von Unternehmen und haben uns dann angeschaut, ja, was darf so eine User-Fee eigentlich betragen, um da auf ein sauberes Ergebnis zu kommen. Ich frage mich trotzdem, also vielleicht um da nochmal reinzugehen, ich habe mich mit ein paar CROs auch drüber unterhalten, wie die genau zu diesen Annahmen kommen oder zu diesen Aussagen, was Kunden eigentlich bereit sind zu zahlen. Die haben mir gesagt, viele davon haben mir gesagt, sie setzen sich eine Stunde nach dem geclosten Deal mit dem Kunden hin, besprechen das genau dann. An welchem Punkt hätte er eigentlich geflippt fast, wann wäre die Opti vielleicht nichts geworden, an welchen Punkten war es vielleicht sogar undercharged, weil dann ist der... Also dann sind ja die Incentives wieder allein. Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr diesen Preispunkt rausgefunden? Abgesehen davon, dass ihr schamloser wurdet und weniger rot, wenn ihr den höheren Preis genannt habt.
Also ich glaube, so strukturiert, dass wir uns tatsächlich nach dem Closing hingesetzt haben und nochmal reflektiert haben mit dem Kunden, das haben wir nicht gemacht. Und mein Bauchgefühl würde auch sagen, ich würde das schwierig sehen, ne? Also so, weil wenn dann der CRO sagt, na okay, ich hätte es ja auch für die Hälfte gegeben, dann hast du nicht so den idealen Start in die Beziehung. Und oder wenn der Käufer gesagt hätte, ich hätte auch das Doppelte bezahlt, naja, also würde ich tatsächlich gerne mal tiefer reingehen und das verstehen, ja. Ich glaube, wir haben das tatsächlich nicht so strukturiert gemacht, weil wir auch zu Beginn eben nicht so stark in das Upsell reingegangen sind, sondern das hat sich bei uns über die Zeit entwickelt. Wir haben verstanden, irgendwann unsere Lösung wurde komplexer, wir haben mehr Wert für den Kunden geliefert und sind dann eher so darauf gestoßen, dass wir gesagt haben, hey, es gibt zwei Kunden, jetzt nehme ich mal wieder ein hypothetisches Beispiel, einer hat 100.000 SKU, der exportiert das zweimal am Tag in zwei Marketingkanäle. Der zahlt genauso viel wie ein Kunde, der hat 100.000 SKU, der exportiert es stündlich in 35 Marketingkanäle, irgendwie in 12 Ländern weltweit. Und dann hast du bei beiden den gleichen Preispunkt und da ist relativ offensichtlich, dass der Value, den du kreierst, in beiden Fällen unterschiedlich ist. Also wir sind oftmals wirklich über die Nutzung in der Plattform gegangen, haben geguckt, was passiert da und haben uns dann versucht anzunähern und zu verstehen, was eigentlich der Wert, den wir damit kreieren. Also bieten wir idealerweise mehr Umsatz, bieten wir irgendwie eine Kostenersparnis, weil du effizienter Sachen machen kannst. Manchmal hast du irgendwie eine schnellere Time to Market, weil du schneller irgendwie internationalisieren kannst. Also ich glaube, ist auch vermessen zu glauben, du kannst alles bis auf den letzten Cent runterrechnen. Ist ja so, wie ich gerade gesagt habe, charge du 10 oder charge du 90%. Am Ende wissen wir gar nicht genau, wie hoch ist der richtige Betrag, auf den wir die 10 oder 90% anlegen. Und deswegen glaube ich, ist es auch nicht ein einmaliger Effekt. Also das würde ich auch anders machen, zu sagen, ja, wir haben jetzt ein neues Pricing. So. Und dann war das für uns erstmal irgendwie 1,5 Jahre oder so abgeschlossen. Ja, aber ich glaube, so dieses, wie bepreise ich eigentlich meine Leistung, müsste eigentlich so ein kontinuierlicher Evolutionsprozess sein. Und nicht, ich habe jetzt ein Pricing, habe so ein Kataloge gedruckt, ja, die verwende ich jetzt die nächsten 3 Jahre, sondern sich irgendwie immer wieder hinterfragen, gerade auch, weil du als Software-Provider, du entwickelst ja ständig deine Lösung weiter. So, wir hatten die ersten, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahre gar keinen Mechanismus, wo wir Leute dafür gecharged haben. Die sind reingekommen, Jahr X plus 5 haben die immer noch das Gleiche bezahlt. Die Lösung, die dahinter steckte, war ja aber eine ganz andere. Ja, das ist ja wie ein Upgrade, keine Ahnung was, wenn ich in der BMW Modellpalette, ich steige ein und sozusagen kaufe den zu irgendwie ein X1, ja, und habe aber nach 5 Jahren ein X5 und zahle aber noch den Preis für den X1. Da würde ein BMW auch sagen, ja, irgendwie geht das nicht, ne? Muss man, wenn du hier ein anderes Modell fahren willst, musst du ein bisschen mehr Geld zahlen. Das heißt, wir haben so ganz viel im Rückblick, hätten wir sicherlich intelligenter machen können und dann auch schon früher die Kunden dafür chargen und nicht aus dem Blickwinkel, dass wir als Service Provider dann mehr Umsatz machen, sondern tatsächlich, weil wir dann besser auf dem gelegen hätten, was wir wirklich an Wert für den Kunden schaffen und das natürlich bepreisen können. Ja. Weil ich meine, das eine ist ja, maximalen Umsatz zu generieren, das andere ist, was du im SaaS-Business auf jeden Fall vermeiden möchtest, ein Kunde, der churnt. Ich sage immer, ich bin der gemeinste Software-Einkäufer, ja, weil ich hingehe zu den Leuten und dann sage, okay, du startest mit irgendeinem Preispunkt X und nach einem Jahr sagst du, wenn das Onboarding durch ist, na, ich zahle jetzt nur noch die Hälfte. So, dann hast du manche amerikanischen Konzerne, die sagen, nee, mach ich nicht mit, weil es da klare Preisvorgaben gibt. Wenn klassischerweise würde jeder Softwareanbieter sagen, ja, okay, bevor ich allen Umsatz verliere, zahlst du halt nur noch die Hälfte, ja.
War das euer Geheimnis, wie ihr wenig Churn hattet? Oder also darauf einzugehen, weil auch ein Thema, ich habe mich im Vorfeld habe ich irgendwo ein Zitat von dir gefunden, dass es darum geht, oder meine ich gefunden zu haben, dass es nicht darum geht, permanent zu optimieren, nicht, sag ich mal, das perfekte Produkt zu haben, sondern eher permanent zu optimieren und schnell zu verkaufen. Wir haben das so gemacht und wir hatten am Anfang ziemliches Churn-Thema. Also das vielleicht nur aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich kenne auch den einen oder anderen Founder, bei dem war das ähnlich. Der Salesy-Founder, der nicht so sehr der Engineer ist vom Background und sagt, das muss ja alles perfekt sein, bevor ich damit rausgehe. Wie bist du mit dem gerade früh, bevor du irgendwie Team dafür hattest, um davor zu protecten, wie bist du mit dem Thema Churn umgegangen und was ist da der Best Practice, bevor man die 5 Millionen ERA geknackt hat, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, da bei uns in der Historie war es ja so, wir haben zuerst als Agentur verkauft, ne, und haben ganz viel Technologie im Background gebaut, die unsere Mitarbeiter dann benutzt haben. Also das heißt, wir sind eigentlich mit einer Offer rausgegangen, die unschlagbar war. Wir haben nämlich gesagt, hey, bevor wir dann das SaaS-Modell hatten und SKU-Based Pricing, haben wir gesagt, wir optimieren deine Produktdaten für dich und wir nehmen Take von, ich glaube, 20-25% auf den Mehrumsatz, den du generierst. Das heißt, es war eigentlich ein risikoloses Offer für die Kunden. So, das heißt, es war eigentlich nur ein sozusagen Closing-Mechanismus, dass wir gesagt haben, wir müssen die Kunden überzeugen, dass sie das mal testen. Und in dem Moment, wo die aber den Uplift gesehen haben, war ja diese Logik relativ klar, ne? Zu sagen, hey, guck mal, ich krieg einfach mehr Umsatz und davon gebe ich einen Teil ab. So, deswegen hatten wir zu Beginn relativ wenig Churn und dann ist jetzt, wär schwierig mit Datenpunkten zu belegen. Mein Gut-Feeling ist, warum wir auch später relativ wenig Churn hatten, ist, dass wir einfach einen extrem guten Kundenservice hatten. Ja? Und das ist manchmal auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen, fällt das hinten runter und nicht genug Leute haben da irgendwie ein Augenmerk drauf, gerade im Enterprise-Bereich, ja. Auch wenn man irgendwie auf Internationalisierung guckt. Wir haben immer gedacht, so, ich würde mal sagen, so die deutsche Ingenieursdenke, ja, das muss alles automatisiert werden. Und dann gehst du in die USA und stellst fest, nee, das wollen die gar nicht. Die sind viel weniger technical, die Buyer. Und die wollen, dass jemand bestimmte Dinge als Ansprechpartner sogar für dich erledigt. Ja, also dass du sagst, du gehst sogar so weit und hast ein paar Leute, die eigentlich fast wie in so einem Agenturmodell arbeiten, als SaaS-Player einfach, um bestimmte Kunden zu gewinnen. Ja, weil du dann sagst, hey, wenn der Kunde das möchte und der Account groß genug ist, klar, dann dilutest du irgendwie deinen Umsatz, dann ist nicht alles pure SaaS, aber solange du es nicht übertreibst, wir haben immer geguckt, dass wir so, ich würde mal sagen, nicht unter oder nicht über 10% kommen von Revenue, der irgendwie so Support-based ist, ne? Dass du nie in die Diskussion kommst, bist du jetzt eigentlich ein SaaS-Player oder bist du eine Agentur? Ich glaube, wenn das irgendwie ein Verhältnis von 95-5 ist, dann gibt's da irgendwie keine Diskussion, ne? Aber also zurückkommen zu der Frage, wie haben wir Churn prevented und sollte man eigentlich rausgehen, so wann ist eigentlich zu früh? Ja, ich glaube, also ich würde nach wie vor sagen, it's never too early, ja, weil du lernst ja auch wieder was. Jetzt kann ein Kunde, der ist gechurnt. Dann verstehst du, warum ist der gechurnt? War das Produkt nicht ready? Hat das Pricing nicht gepasst? Und dann bist du einfach viel schneller in der Iteration. Weil wann ist sonst der richtige Punkt? Software ist nie fertig.
Was sind denn, also wenn wir mal in Zahlen gehen, so wie du das gerade gemacht hast mit so einem Tech-Enabled-Service-Ansatz, ja, den du ja eigentlich gerade gesprochen hast, oder Service-Assisted, was würdest du denn sagen, ist unter 5 Millionen ARA eine okaye Churn-Zahl im Enterprise-Game, bei dem du jetzt einem Founder aus deinem Portfolio nicht den Kopf abreißt?
Also A, reiße ich sowieso niemanden den Kopf ab. Und B, ich glaube, es ist auch pauschal schwierig zu sagen, ne? Also die Frage ist immer, hast du einen Kunde, der perfekt auf dein Initial Customer Profile passt, dann darf der gar nicht churn. Warum soll der churn? So, dann stimmt irgendwas im Go-to-Market nicht, würde ich sagen, ne? Dann stimmt dein Pricing nicht oder dann hast du dein Produkt noch nicht weit genug getrieben, weil der oder diejenige wird ja nicht churn und sagen, jetzt gehe ich zurück zu irgendwie Excel-Sheets und Co. Das wäre schlecht, dann würde ich sagen, ja, okay, dann delivered das Produkt nicht genug Value, ja. Also das heißt, wenn der Kunde perfekt passt, muss eigentlich mein Anspruch als SaaS-Player sein, der darf nicht churn. Weil sonst, die Logik im SaaS funktioniert ja nur, wenn ich immer wieder Umsatz obendrauf stacke, ja. Die Akquise ist teuer, ich muss irgendwie idealerweise meistens den Kunden auch noch schulen, das heißt, ich habe irgendwie eine Onboarding-Phase. Und wenn mir dann das, was ich irgendwie als MAA und ARA aufgebaut habe, sukzessive wegbröckelt, ja, dann ist das keine gute Basis. Insbesondere jetzt als junge Firma, wo ich ja auch noch drauf gucken kann und genug Aufmerksamkeit auf die einzelnen Kunden setzen kann. Ja. Klar, wenn du größer wirst, ich sage immer so, the bigger you become, the bigger the law of gravity. Das heißt, da zieht dich auch wieder was runter. Und dann gibt's irgendwo Budgetkürzungen, was weiß ich auch immer. Also du wirst nicht umhinkommen, irgendwo auch Logo und Value Churn zu haben. Aber ich glaube, der Ansatz als SaaS-Player muss immer sein, positive Net Retention zu haben, ja.
Absolut. Ich meine, ist ja auch ein Riesenthema gerade. Wir gucken uns das gerade recht viel an bei amerikanischen Competitoren von uns, die natürlich schon viel größer sind, weil der Markt weiter ist. Die haben 29% im NRA verloren von Q4 22 auf 23. Ich meine, ist, glaube ich, gerade auch einfach ein recht roughes Klima für viele SaaS-Anbieter. Was sind, also
wir. Ja, aber da würde ich zum Beispiel sagen, also dann bist du wahrscheinlich nice to have und nicht kritische Infrastruktur, ja, weil meine kritische Infrastruktur cutte ich nicht weg, auch wenn irgendwie das Konsumklima gerade ein bisschen schwieriger ist. Oder im Vergleich zum Wettbewerber stimmt irgendwas bei deinem Go-to-Market und oder Pricing oder Customer Support nicht. Ne? Also wenn ich so dramatisch abgestraft werde, dann aus meiner Sicht stimmt dann irgendwas nicht. Ja?
In dem Fall sind das sehr wahrscheinlich mehr Themen, die immer wieder draufgelegt wurden im Enterprise-Kunden. Also das initiale Produkt hat einen ganz klaren Product-Market-Fit und dann wurde mit dem Zugang in den Kunden wurden einfach mehr Priced-Features reinverkauft. Auch für andere Abteilungen und Co. Die wurden dann einfach wieder rausgenommen, weil das Core-Product PMF hat und ganz klar, also Backbone ist. Mhm. Aber die 30-40% obendrauf, die kommen jetzt halt relativ teuer zu stehen. Das kann ich mir vorstellen, ist bei euch ein bisschen anders gewesen, weil wenn ihr, sag ich mal, in einem Business Supportive oder sogar Agenturansatz initial das Produkt eingebaut habt, dann werdet ihr wahrscheinlich die Sachen, die ihr gebaut habt, erst Step by Step mit den Features, die ihr zugenommen habt, den Service-Part rausgenommen haben. Oder habt ihr so skaliert? Also
ja, wir haben dann irgendwann den Switch gemacht. Ne? Ja. Also wir hatten so einen Zeitpunkt, also wie ich es beschrieben hatte, wir haben zuerst, das hieß damals Frugal Google Base, haben eben diese Produktdaten auf, was jetzt Google Shopping ist, für die Commerce-Kunden optimiert. Und dann gab es so einen Zeitpunkt, da hat Google gesagt, okay, das, was jetzt vorher kostenlos war, das müsst ihr jetzt bezahlen, liebe Kunden. Dann sind uns erstmal 30% der Kunden irgendwie weggebrochen, weil die gesagt haben, nö, wenn wir jetzt dafür bezahlen müssen, dann wollen wir das erstmal nicht machen. Und das war so der Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, okay, wir sind abhängig von einem Kanal. Agenturgeschäft ist irgendwie auch nicht so wahnsinnig sexy, weil du immer mehr Mitarbeiter aufbauen musst, wenn du irgendwie mehr Kunden gewinnst. Ja. Also haben wir uns überlegt, was wollen wir eigentlich daraus machen? Wir wollen daraus ein Tech-Play machen, was eben nicht nur auf Google als Kanal geht, sondern gesamtheitlich diese Marketinglandschaft abbildet und was eben am Ende über den Kunden selbst betrieben wird. Und dann haben wir diesen Switch gemacht von Agentur zu irgendwie SaaS-Lösungen. Ja, das war so ein bisschen, also wir wussten dann schon, was brauchen die Kunden und haben dementsprechend natürlich irgendwie ein Product-Market-Fit gehabt und haben dann darauf aufbauend, also wir hätten nicht diese Swings von den 30% gehabt, aber gar nicht so sehr, weil wir es besonders gut gemacht haben, sondern weil wir erstmal ganz viele Features drumrum und dazu gebaut haben, ohne die überhaupt zu bepreisen. Ja, also das heißt, da hätten wir sicherlich mehr rausholen können, haben aber, das ist ja auch dann wiederum so eine Maßnahme, die du dir überlegen kannst, fängst du an, zusätzliche Features zu bepreisen, dann wird die Lösung teurer, damit erhöhst du dein Churn-Risiko oder sagst du, hey, ich versuche mich bestmöglich beim Kunden zu integrieren, dreh vielleicht nicht das Letzte an der Preisschraube, hab aber da eben einen guten Value for Money, so dass der Kunde eine geringe Wahrscheinlichkeit hat zu churn. Ne? Also ich glaube, das sind so die Hebel, auf die man am Ende immer gucken muss, dass du halt sagst, du hast wirklich ein ausgeglichenes Leistungsverhältnis zu dem, was du chargst. Geht uns als Privatperson ja auch so, ne? Dass wir sagen, hey, wir wollen für das, was wir bezahlen, irgendwie ein faires und gutes Produkt bekommen. Und wenn das irgendwie dein Lieblingsrestaurant jetzt sagt, die verdoppeln die Preise, dann gehst du halt irgendwann nicht mehr hin, weil du sagst, das Essen schmeckt mir zwar, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht mehr gut. Ja?
Die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, wann kippe ich das? Ne? Also wann sage ich irgendwann, okay, jetzt sind wir entweder tief genug integriert oder das Leistungsspektrum passt, weil natürlich der Kunde würde das genauso weiter annehmen, der wird mir ja nicht sagen, jetzt charge doch mal mehr. Das heißt, du musst ja dann auch bis zu einem gewissen Grad weiter wachsen und die Preisschraube wird ja dann irgendwann wieder relevanter.
Das stimmt, klar. Also das ist ja immer, ich glaube, das ist ja auch eine Frage der Aufmerksamkeit des Teams dann am Ende. Ne? Ich glaube, also sagt man ja immer so schön, Revenue heals everything. Ja, und am Ende, wenn du genug Neukunden hast, die reinkommen, dann hast du ja Wachstum aus irgendwie dem Neukundengeschäft. Ne? Ich glaube, dann ist es auch oftmals so, dass weniger Aufmerksamkeit auf diese Expansion gelegt wird. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, ich glaube, es ist einfach so der natürliche Prozess. Ne? Ich glaube, trotzdem macht es Sinn, sich auch mit der Expansion zu beschäftigen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist eben auch da, die Frage kann ich ja nur beantworten, wenn ich verstehe, was generiere ich eigentlich für einen Wert? Was sind denn eigentlich die Features, die wirklich jetzt Wert für meinen Kunden generieren? Jetzt sitze ich da als Lösungsprovider und wir überlegen uns, wir haben zum Beispiel dann irgendwann gesagt, hey, wir bauen eine Lösung, die automatisiert aus Bildmaterial kleine Produktvideos baut. Also du konntest hergehen, konntest sagen, hey, ja, das ist jetzt nicht in die Age of AI, sondern es ist irgendwie 6, 7 Jahre her. Und fanden wir total cool und gesagt, hey, das macht doch total Sinn. Irgendwann wird es die Evolution geben von produktdatenbasiert im Sinne von, du guckst auf ein Bild hin zu, ich guck mir ein Video an. Ist doch total cool, wenn wir jetzt unsere Kunden enablen und die können plötzlich automatisiert Produktvideos für 1 Million SKU erstellen. Fanden wir aus der technischen Brille cool, ne? Hat keinen Kunden interessiert. So, und dann würde ich wieder sagen, wenn wir jetzt angefangen hätten und hätten gesagt, das ist jetzt das, was wir irgendwie bepreisen, hätten versucht, das irgendwie reinzupushen, hätten das vielleicht sogar noch paketiert und hätten gesagt, das musst du jetzt mitkaufen, dann fängt es an zu kippen, weil du eben zwar eine Vorstellung davon als Provider hast, was ist diese Lösung wert oder was sollte sie Leuten wert sein, wenn ich aber als Käufer da drin keinen Wert sehe, ja, dann ist das eben, dann kann ich den nicht chargen, ja, oder ich kann den nicht langfristig chargen mit einer weiteren irgendwie glücklichen Kundenbeziehung, ja.
Damit sowas nicht passiert, suchen ja ganz viele, gerade im Enterprise-Space sehe ich immer wieder, dass Companies recht früh von ihren großen Kunden die besten Relations in Board mit reinnehmen oder Regeltermine haben, um sich auch über die Product Roadmap zu unterhalten. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Und würdest du in diese Relation viel Zeit investieren, gerade auch als Salesy CEO?
Ja, also ich glaube, das rentiert sich schon. Das ist ja ein Schritt hin in die Richtung zu dem, was ich gesagt habe. Du verstehst, wo generierst du Wert für deine Kunden und du verstehst auch, wo ist deine Lösung, wo löse ich jetzt Probleme noch nicht. Und das heißt, ich glaube, man muss gerade als junges Unternehmen aufpassen, dass man nicht der verlängerte Entwicklungsarm vom größten Kunden wird. Ne? Also diese Zeit zu investieren, das macht auf jeden Fall Sinn, weil du damit ein Verständnis generierst von, was beschäftigt meine Kunden. Ja? Also zu verstehen, was beschäftigt meine Top 10, was hätten die gerne noch als irgendwie Produkterweiterungen und Co. Die Zeit zu investieren, würde ich sagen, ja, das macht immer Sinn. Muss ich dann auch alles umsetzen, was die wollen? Nein. So, also ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die man sich dann als Gründer, Gründerin stellen darf. Ist das was ich jetzt nur für diesen Kunden baue oder kann ich das eigentlich auf alle Kunden monetarisieren? Und wenn ich das nur für den Kunden baue, gibt es dann eine Zahlungsbereitschaft auch von diesem Kunden? Keine Ahnung, es gibt immer ein famous Example, da wollte ein Kunde bei uns eine On-Premise-Lösung. So, dann haben wir mir gesagt, ja, können wir dir bauen, kostet 1 Million im Jahr. Dann gesagt, ist doch nicht so wichtig. So, ist genauso wie zu Beginn hatte ich es gesagt, hier mit Otto und Bauer, Exklusivität kam auch öfter auf, ne, dass jemand sagt, guck mal, wir sind in folgender Branche, das ist unser größter Wettbewerber, wir wollen nicht, dass er auch mit denen arbeitet. Wo ich sage, guck mal, meine Aufgabe hier ist, möglichst viele Kunden zu finden. Das heißt, wenn wir jetzt ein Segment ausschließen, dann können wir das gerne machen, aber dann müsst ihr uns auch einen Teil dieses Umsatzes zahlen, den ich in dieser Branche oder in diesem Vertical realisieren würde. Ach nee, Exklusivität ist doch nicht so wichtig. Na, also das heißt, ich glaube, man muss so einen Weg finden, wie ich differenziere zwischen, was ist ein wirklicher Pain beim Kunden und da steckt auch eine Zahlungsbereitschaft hinter, oder was ist eher so ein, ach, das hätte ich auch noch ganz gerne. Ja, können Sie das nicht auch noch dazu bauen? Und dann denkst du, ja, mein größter Kunde will das, baue ich jetzt. Ja, das müsste auch dafür zahlen, ach nee, so wichtig ist es dann doch nicht. Also ich glaube, das ist die Aufgabe zu verstehen, wo stehe ich da und wie groß ist die Zahlungsbereitschaft auch beim Kunden. Also wieder zurückkommt, welchen Wert generiere ich denn damit, wenn ich dieses Feature oder weitere Entwicklung voranbringe. Und ich glaube, eben so ein Customer Advisory Board, so haben wir das genannt, das hat uns an vielen Stellen insbesondere bei der Priorisierung auch geholfen. Oftmals weißt du ja und sagst ja, okay, die 7 Sachen muss ich noch machen, aber du weißt nicht genau, in welcher Order of Priority generieren sie irgendwie den größten Wert beim Kunden und wem gibt's da Besseres zu fragen als den Kunden selbst.
Wie hast du es geschafft du hast, glaube ich, mit Anfang 30 gegründet, euer ganzes Team ist wahrscheinlich im ähnlichen Alter, oder?
Initial? Ja, zum Teil jünger, zum Teil ein bisschen älter, aber so Ballpark-Figures, ne? Also ich würde mal sagen, late 20s bis early 40s war irgendwie so dann
perfekt.
Dabei.
Dann passt das genau in die Kerbe, in die ich rein möchte, weil Ich gehe mal davon aus, dass ihr habt ja auch an relativ traditionelle Player verkauft. Du hast gerade schon einmal das Sie eingebaut. Ich kann mir vorstellen, da war auch gerne mal ein Anzug in einem Meeting angebracht. Wie hast du es geschafft, von jemandem, dessen ältester Sohn vielleicht so alt ist wie du, komplett für vollgenommen zu werden, sodass er in Serie mit dir über die für ihn crucial problems spricht? Und vor allem, wie hast du es dann auch geschafft, das nicht nur als Founder zu machen, sondern ein Team von den ersten AEs dazu zu enablen? Weil das sehen wir als ganz häufig einen total crucial point bei vielen Companies, mit denen wir arbeiten, dass sie sich damit ganz schwer tun und da immer der CEO wieder mit reinhoppen muss. Das musst du dich irgendwann von lösen. Wie hast du das gelöst?
Also ich glaube, bei uns war zu Beginn viel Founder-led Sales, ne? Also dass man halt selber reingeht und dann eben die Story und Geschichte, glaube ich, sehr glaubhaft ja vermitteln kann. Und am Ende ich gehe nicht mit dem Mindset rein und sage, ich möchte dem Kunden was verkaufen, sondern ich habe ja eine Offer, die ihm hilft. So, das heißt, ich bin ja nicht der, ich habe keine Ahnung, ist nichts gegen Heizdeckenverkäufer, aber ich bin jetzt nicht der Heizdeckenverkäufer auf der Kaffeefahrt bei 30 Grad im Sommer, wo ich sage, guck mal, hier ist ein Produkt, das versuche ich über brutale Saleskraft in den Markt zu drücken, sondern wir haben ein Produkt gebaut, was unseren Kunden geholfen hat. Und deswegen war so dieses Mindset, guck mal, ich biete euch was an. Und natürlich passt es nicht für jeden. Natürlich hat nicht jeder gerade die Aufmerksamkeit. Aber es ist ja eigentlich eher eine Opportunity, sozusagen mit uns zusammenzuarbeiten. Also auch da halt, wenn jemand sagt, nö, für mich irgendwie nicht, dann probiert man es halt noch mal. Und ehrlich gesagt, da gibt's, glaube ich, kein Geheimrezept, aber wir haben es einfach probiert. Ja, und manchmal hat's halt geklappt und manchmal hat's halt nicht geklappt. Gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ne? Also ich meine, wie ist unsere US-Expansion entstanden? Wir hatten noch, also es war in dieser Transitionsphase von Agentur auf SaaS-Play. Wir hatten noch gar keine zeigbare SaaS-Solution. Dann bin ich in die USA geflogen und habe gesagt, ich quatsche einfach mal mit Leuten und habe dann mit Adobe gesprochen und mit Marin Software, also zwei börsengelistete US-Unternehmen. Adobe hat gesagt, nee, wir haben so unsere eigenen Probleme. Und Marin hat gesagt, ja, okay, super coole Lösung, sag uns Bescheid, wenn es fertig ist. Dann war es irgendwann fertig und dann haben die angefangen, das für uns im amerikanischen Markt zu vertreiben. So, das heißt, ich glaube, als Vertriebsmitarbeiter und oder Founder-led Sales CEO, der dann irgendwie Vertrieb macht, ist ja eh klar, in den meisten Situationen werde ich ein Nein bekommen. Ja, von daher einfach ausprobieren. Und ich glaube, irgendwann kannst du natürlich dann, also du hustelst, dann hast du die erste Brand. So, dann gehst du natürlich mit der hausieren und sagst, guck mal, liebe XYZ, wir arbeiten auch mit denen. So, dann habe ich mal wieder ein Steinchen mehr in meinem Puzzle, was ich brauche, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. So, dann habe ich irgendwie noch vielleicht Case Studies. Ja, das finde ich immer super gut zu sagen, guck mal, ich erzähle dir nicht nur, wie ich das als Solution Provider sehe, sondern hier sind Kunden, die mit unserer Lösung arbeiten, die erklären dir als potenzieller Kunde, was haben sie für einen Benefit davon. Ja? So, und das heißt, von daher, ich versuche ja irgendwie möglichst viele von diesen Puzzlesteinchen zu finden und ich sage mal so, die jetzt auf den Kunden zu werfen oder den potenziellen Kunden zu werfen und so ein bisschen zu gucken, was verfängt eigentlich bei dem. Ja? Muss ich einfach ein bisschen ausprobieren.
Auch solche Themen, also um dann Trust aufzubauen, kann ich mir vorstellen, dass ihr mit Themen wie G2 gearbeitet habt und ähnlichen Bewertungsportalen, mittlerweile OMA Reviews nochmal für den deutschen Raum. Willst du Early-Stage-Companies auch da empfehlen, früh in solche Themen reinzugehen?
Ich glaube, das kann nicht schaden. Bei uns war das ehrlich gesagt noch nicht so ausgeprägt. Ne? Also wir waren irgendwie 2010 gegründet, ne? Und dann irgendwie waren wir auch vor der großen SaaS ist sexy Welle, haben wir Software gebaut und da gab's irgendwie auch noch, also gab's noch nicht so eine Aufmerksamkeit auf diesen Plattformen. Ich glaube, rückblickend, was hätten wir anders gemacht? Wir hätten wahrscheinlich auch früher irgendwie Pay-to-Play einsteigen sollen, irgendwie bei Forrester und Gartner, ja, weil das einfach eine Zeit lang braucht, bis du dich da richtig positioniert hast, bis du mit den richtigen Leuten gesprochen hast. Ich glaube aber auch da gibt's kein irgendwie, ja, Geheimrezept, wo man sagt, ne, die fünf Sachen musst du machen und dann kommen die Leads von ganz alleine, sondern ist immer auf die Lösung bezogen zu verstehen, wo habe ich irgendwie Brüche in der Conversion-Kette und warum funktioniert's noch nicht so? Also ich meine, wir haben in der Agentur, wir hatten 2 Vertriebsleute und haben 3,5 Millionen Euro Umsatz gemacht und 1 Million Profit. So. Und dann sind wir hergegangen. Also ich meine, kann man sich ja vorstellen, ne, irgendwie Ende 20, Anfang 30, was passiert dann? Und denkst, ja, okay, ist doch easy, irgendwie eine 25, 30 Millionen Revenue Company zu bauen. Jetzt muss ich ja nur 20 Vertriebsleute hiren. Ja, so dann 8 Jahre später, 250 Leute später stellst du fest, na, ganz so einfach ist es eben nicht. Ja, du brauchst dann halt eben kontinuierlich, musst du irgendwie auch an deiner Organisation arbeiten.
Schon faszinierend, wenn man sich das dann so anschaut und merkt, okay, das Ding wird auf einmal größer. Und wie würdest du die sich verändernde Komplexität einer Vertriebsorganisation beschreiben, wenn sie wächst? Weil ich glaube, wir sprechen jetzt natürlich sehr über den Part, okay, wie kriege ich die initiale Traction hin, wie baut sich das alles? Aber ich glaube, man kann sich oft auch, wenn man jetzt loslegt, nicht vorstellen, welche Komplexität hinzukommt, wenn auf einmal nicht mehr so viel von dir abhängt. Ich glaube, wir müssen danach nochmal kurz drüber sprechen, wann switcht das eigentlich so von Founder-led Sales zu wirklich einer Organisation und wie involviert bist du trotzdem, obwohl es nicht mehr Founder-led Sales ist? Also in welchen Gesprächen sitzt du trotzdem drin? Aber um das mal vorzuzeichnen, den Weg, wie komplex oder wie verändert sich die Komplexität einer Vertriebsorganisation? Was passiert da eigentlich, wenn du wächst auf 25 Millionen ERA?
Ja, ich glaube, es sind so die typischen Themen, ne? Also du fängst an und sagst, also bei uns war es so, wir hatten halt Vertriebler, die haben alles gemacht, ne? Also von irgendwie Lead Opportunity hin zum Closing. Und dann stellst du irgendwann fest, na, okay, dafür, dass sie irgendwie alles machen, sind die eigentlich zu teuer. Also brauchen wir irgendwie BDRs, die irgendwie von den Leads bis hin zur irgendwie Opportunity das Ganze irgendwie abarbeiten, ne? Wir brauchen idealerweise irgendwann irgendwie so Sales Ops, ne? Dass man sagt, okay, du hast jemanden, der irgendwie auch die ganze Vertriebsorganisation irgendwie effizienter macht. Also ich würde mal sagen, wir haben, glaube ich, zu lang an diesem Modell festgehalten, dass man Vertrieb doch auch irgendwie anders machen kann. Und ich glaube, so rückblickend hätten wir schneller sagen müssen, okay, die Amis haben schon ganz gut verstanden, wie irgendwie Sales geht und so ein klassisches amerikanisches B2B-Sales-Model zu nehmen und das zu implementieren und sich dann eher in irgendwie dem Feintuning zu überlegen, was irgendwie die Relationship zwischen irgendwie BDR und irgendwie Sales/AEs, die ich irgendwie habe, habe ich das 2:1, 3:1 und Co. Aber schneller zu wechseln auf dieses amerikanische Sales-Modell, ich glaube, das hätte uns deutlich effizienter gemacht. Und wir haben zu Beginn irgendwie immer so gesagt, auch weiß nicht, wenn du dir dann, das war uns immer total fremd, du sitzt irgendwie in einer Demo drin und du hast jemanden, der dir das Produkt zeigt und den Vertriebsmitarbeiter. So passiert ja oft so bei amerikanischen Software-Companies. Also der Vertriebler macht gar nicht die Demo, sondern guckst du dir das an, verstehst, was die Lösung irgendwie kann. Und dann kommt gefühlt so der Vertriebler um die Ecke und sagt, hier ist der Vertrag, unterschreib. Und da haben wir uns immer gedacht, hey, der ist doch viel zu hoch bezahlt dafür, nur das zu machen. Muss doch auch irgendwie gehen, dass du Vertriebler findest, die ausreichend gut die Lösung verstehen, um beides zu machen, zu erklären und den Vertrag rauszuholen. Und am Ende haben wir festgestellt, wenn du skalieren willst, dann ist es eigentlich am besten, wenn du auf dieses klassische amerikanische Modell gehst und sagst irgendwie, du hast Leute, die verstehen die Lösung sehr gut. Du hast eben Hunter, die irgendwie rausgehen und versuchen, die Verträge zu closen. Du hast im Nachgang Leute, die irgendwie Key Account Management machen und sich um die Kunden kümmern. Und du hast eben irgendwie einen Sales Op und BDRs, die deine Sales Reps effizienter machen, ne?
Hast du da, also nur um das zu verstehen, gibt's dann irgendwann so eine Größenordnung, wo du sagst, okay, keine Ahnung, wir sind jetzt 50 Leute im Vertriebsteam und wann immer wir jemand dann Neues dazu holen, dann versuchen wir für jeden neuen Vertriebsmitarbeiter, versuchen wir jemanden in dem Bereich dazu zu holen, also so ein Schema, was sich dann irgendwann ergibt, was du anfangs wahrscheinlich nicht halten kannst, so, da heirst du wahrscheinlich je nachdem, wo du gerade gut findest und wo du ein bisschen Not hast und irgendwann ändert sich das irgendwann, dass du sagst, okay, wir wissen, wenn wir jetzt aufstocken wollen, dann heiern wir 2 hiervon, 1 davon, 3 davon?
Genau, ja. Also ich glaube, genau so ist es, ne? Zu Beginn guckst du erstmal, wen können wir überhaupt gewinnen, wo ist irgendwie unser größter Bedarf? Und dann irgendwann hast du ja mehr Datenpunkte und verstehst, was ist ein gutes Verhältnis irgendwie aus BDRs versus irgendwie dann Account Executives, die irgendwie closen, oder was ist ein gutes Verhältnis aus Vertriebsorg, die irgendwie die Kunden ranholt und dann irgendwie Key Account Manager, die die Kunden irgendwie nurturen und pflegen. Und dann weißt du eigentlich, kannst du mehr so datenbasiert drauf gucken und sagen, wo fehlt mir gerade was in dem Puzzle, ne? Wohingegen, wenn du losläufst und du hast noch keine BDRs, woher sollst du wissen, was ist für dein Unternehmen und deinen Markt irgendwie das gute Verhältnis aus einem Vertriebler und irgendwie eine BDR, der ihm zuarbeitet, ja?
Was war bei euch das Verhältnis, das gut war?
Ja, 2:1 versus 3:1, ja. Also, dass du so ein BDR hast, der irgendwie mit 2 oder 3 Vertriebsmitarbeitern arbeitet.
Du, also ich habe mir 1, 2 Podcasts von dir angehört und du sprichst auch gerne über das Thema Hiring.
Ja.
Und ich glaube, Hiring und Sales, schwierige Kombi für viele, weil Vertriebler, Vertrieblerinnen können ja eine Sache ganz gut und das ist Verkaufen, und zwar für sich. Was sind da so die klassischen Finden, die du auch häufig in deinen 60 Startups siehst? Und wenn du so 1, 2 Tipps hättest, gerade im Thema Sales Hiring, nicht unbedingt Sales Management Hiring, sondern Operations, was würdest du tun?
Also ich glaube so, ich habe das auch nicht immer gut gemacht. Ja? Also ich glaube, was so Early-Stage-Fehler sind, wo ich drauf gucke, ich habe gerade neulich irgendwie einen Sales-Workshop mit einer Company gemacht, wo ich beteiligt bin und dann guckt man drauf und sagt, okay, wie ist denn, die haben sich schwer getan, gute Sales-Leute zu finden und haben dann auch irgendwie 2-mal jemanden geheilt, wo es dann nicht funktioniert hat. Und dann haben wir über den 3. Hire gesprochen und dann geht's los mit, wie ist jemand incentiviert? So, für mich müssen Vertriebsmitarbeiterinnen auch irgendwie auf Umsatz, den er oder sie ranbringt, incentiviert sein. Und wenn ich dann jemanden habe, der irgendwie, würde man sagen, 70 oder 80% fix verdient, das ist für mich keine Sales-Position. So, da geht's erstmal los. Ich würde sagen, das muss irgendwie Minimum eine variable Komponente irgendwie von 40% haben. Also, dass du sagst, 60 fix, 40 variabel, idealerweise irgendwie natürlich noch mehr variabel, weil ich dann zeige, ich glaube auch als Vertriebler an meine Fähigkeiten und das, was du, dann reden wir darüber, was ist irgendwie die Quota, was ist irgendwie OTI. Und vom Mindset her musst du eher denken, ja, okay, cool, wenn ich jetzt outperforme, dann habe ich irgendwie einen Kicker hinten dran, als zu sagen, okay, ich will eigentlich 80% meines Gehaltes sowieso fix verdienen, unabhängig davon, was ich irgendwie als Vertriebsmitarbeiter bringe.
Capst du das Maximum?
Nein, natürlich nicht.
Gut.
Also das habe ich noch nie verstanden. Warum soll man Vertriebsmitarbeiter cappen? Es erklärt sich mir nicht. Dann sage ich, ihr habt die falsche Incentive-Struktur. Ja, also in dem Moment, wo ich irgendwie einen positiven Deckungsbeitrag auf meine Produkte habe und das irgendwie so in der Quota und im Bonus verarbeitet ist, dass das irgendwie unterm Strich für mich als Unternehmen Sinn macht, gibt es keinen Grund, Vertriebsmitarbeiter nach oben zu cappen. Also das verstehe ich nicht. Habe ich noch nicht verstanden. Ich habe aber auch noch nie jemanden getroffen, der es mir erklären kann. Ja. So, also von daher, ich glaube, so eine Verhältnis aus Fix und Variabel ist ein Punkt, wo ich schon mal drauf gucken würde. Und dann, ja, am Ende auch jemand, der, also ist ja auch abhängig davon, was brauche ich gerade als Unternehmen. Aber ich glaube, so vom Typus her halt auch jemand, der Lust hat, auf andere zuzugehen und da zu hustlen, aber nicht im Sinne von so dieses, was ich vorhin beschrieben habe, ne, Telefon klingelt und also jedes Mal, wenn bei mir das Telefon klingelt und ich jemanden dran habe, der mir was verkaufen will, ist meine Antwort, vielen Dank, ich habe kein Interesse und bitte löschen Sie meine Nummer aus Ihrer Datenbank. So. Und dann gibt's manchmal Sales-Leute, brauchst du 5 Minuten, bis du diese 10 Sekunden hast, um denen das mitzuteilen. So, worauf will ich hinaus? Ich gucke bei guten Sales-Leuten auch darauf, dass sie auch zuhören können. Natürlich geht es darum, die Geschichte als Unternehmen zu erzählen, die Geschichte deiner Lösung zu erzählen, aber du musst auch zuhören können. Und wenn jemand so ein Vertriebler ist, der sozusagen nur rausgeht, dich als potenziellen Kunden beschallt, dann glaube ich, haben die eine geringere Closing-Wahrscheinlichkeit, als wenn du auch mal zuhörst und sagst, wie ist denn deine Realität eigentlich gerade? Wie kann ich dir denn eigentlich helfen? Hast du überhaupt diese Herausforderung von dem Produkt, was ich dir gerade verkaufen möchte? Und das ist so oftmals am Telefon halt, ich komme gar nicht dazu zu sagen, dass ich gar kein Interesse habe, weil mir schon die Sales-Geschichte ins Ohr gedrückt wird. Ja?
Auch da muss ich jetzt nochmal rein, Fabian, weil auch da habe ich ein Nugget gefunden, weiß nicht, Jahre her. Vielleicht hat sich deine Perspektive auch darauf verändert, aber da gibt's das Motto ABC. Mhm. Also always be closing.
Ja.
Und da referenzierst du auf einen Film aus den 90ern, mhm, wo es darum geht, dass ein Sales Leader da steht und sagt, hey, der erste, also der beste kriegt einen Cadillac.
Ja.
Der zweitbeste Vertriebler, der kriegt Steakmesser. Und der drittbeste, der wird gefeuert. Das passt ja, also.
Doch, das
ist
passt.
Ist ja schon Zug zum Tor.
Ja, klar, passt ja auch total, ne? Also Incentive-basiert ist ja gerade das, was ich geschrieben habe oder beschrieben habe, ne? Wie ich sagen würde, jemand, der im Vertrieb arbeitet, muss eine hohe Performance-Komponente haben. So, hohe Performance-Komponente ist Set of Steak Knives versus Cadillac. Ja, ich laufe los, um den Cadillac zu bekommen. Also würde ich sagen, das ist 1:1 deckungsgleich. Und Zug zum Tor, ja, total, natürlich, ohne den geht's nicht. Aber die Frage ist ja, hörst du auch mal zu? Und ich glaube eben, die richtig guten Vertriebler, die haben den Zug zum Tor, aber du stellst, also meine Überzeugung ist, Menschen kaufen von Menschen. So, und natürlich fühle ich mich angenehmer in einer Vertriebssituation, wenn mir auch mal jemand zuhört und ich mal 5 Minuten erzählen kann, wo ist denn eigentlich meine Herausforderung? Und dadurch, dass dann in der nachfolgenden Konversation, die es idealerweise ist, auch spezifisch auf meine Probleme eingegangen wird und mir die Lösung präsentiert wird auf die spezifische Fragestellung, die ich geäußert habe, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich das Produkt kaufe. So wie wenn ich sage, also stell dir vor, deine Lösung hat 2 wesentliche Use Cases, ich übertreibe jetzt, ja, und sage, dein Vertriebler pitcht in einem Pitch nur den einen Baustein. So, und am Ende des Gesprächs kommt der Kunde auch mal zum Zug und sagt, nee, dafür haben wir eigentlich schon eine Lösung. Mich hätte viel mehr interessiert, wie das andere Problem ist. Ne? So, das ist jetzt überspitzt dargestellt, aber da gibt es durchaus Situationen, wo ich irgendwie mal in einer Vertriebspräsentation mit zuhöre oder eine mit drin sitze oder wie auch immer und mir denke, lass doch den Kunden mal reden, lass den doch mal erzählen, was er sieht, lass den doch mal Fragen stellen. Ja? In dem Moment, wo ich das Gefühl habe als Kunde, ich bin involviert in diesem Verkaufsprozess, habe ich doch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende auch den Abschluss mache.
So, wie war der Hiring-Prozess, wenn ich wirklich bei euch als bei Products Up angefangen habe und dass du rausfindest, ob ich zu euch passe?
Ja, also ich glaube, ne, was du ja schon rausfinden kannst, ist ganz gut. Also A, worum geht's? Du hast einen gewissen Culture Fit, ja, und zu dem Culture Fit gehört ja auch jedem, also kriege ich ja mit, jemand jetzt in einem Gespräch, ist der eigentlich nur Selbstdarstellerin oder ist das eben jemand, der auch mir zuhört in dem Gespräch, ne? Also ich glaube, da kann ich schon so ein ganz gutes Gefühl für bekommen. Und ich glaube, je größer wir als Organisation geworden sind, desto, sagen wir mal, ja, ausgefuchster werden natürlich die Prozesse, ne? Also was ich tatsächlich jedem empfehlen kann, insbesondere so für Key Hires, ist so ein Who-Interview zu machen, wo du durch alle Stationen des Lebenslaufs gehst und immer wieder die gleichen Fragen stellst. Das dauert, also bei uns hat das dann eine HR gemacht, das dauert irgendwie 3 oder 4 Stunden zum Teil, aber du kommst wirklich mit einer sehr guten, so einem sehr guten, kompletten Bild irgendwie raus, ja. Und ansonsten viel ist so auch gut feeling, ne, dass du einfach über die Jahre so ein Gefühl dafür entwickelst. So, weiß ich nicht was, Kandidat oder Kandidatin war im Gespräch überzeugend, der Lebenslauf sieht toll aus. Irgendwas in dir drin sagt aber so, ne, es ist kein 100%iger Fit. Ja, und dann ist es zumindest mal meine Regel so, if in doubt, say no. Und andersrum würde ich sagen, so die besten Hires, die ich irgendwie in diesen 10 Jahren plus gemacht habe, da bin ich aus dem Gespräch raus und gesagt, genau diese Person möchte ich für die Position haben. Die und niemand anders. Und wir müssen jetzt als Organisation dafür sorgen, dass wir die auch bekommen. So, und das weiß ich jetzt nicht warum, aber rückblickend waren das dann halt auch die besten Hires. Ne? Dass du es einfach so, wir als Menschen sehr viel mehr Informationen aufnehmen können, als wir dann vielleicht auf unsere irgendwie Notizzettelchen schreiben, ne?
Glaubst du, dass das auch damit zusammenhängt, dass du, wenn du diese Leute dann geheiert hast, auch das Gefühl hast, okay, denen vertraue ich direkt ein bisschen mehr, weil ich dieses Gefühl habe und dann so ein bisschen auch self-fulfilling prophecy?
Also, ich würde nicht sagen, vertraue ich mehr, weil das ist immer meine grundlegende Hypothese. Ich vertraue jede Person, die ich heire, heire ich mit dem Gedanken, der oder diejenige ist die beste Person, um die Position auszufüllen. Manchmal stellst du dann im Nachhinein fest, es war nicht so. Es kann ja auch unterschiedliche Gründen sein. Ne? Also für mich gibt es nicht so dieses klassische Bild von, Mensch, Person funktioniert da nicht, dass so, dann ist die Person doof oder kann nichts, sondern dann ist es halt einfach kein Match. Und der oder diejenige wird woanders einen hervorragenden Job machen. Ja, das hat einfach aus irgendwelchen Gründen nicht gepasst. Also ich glaube, so grundlegend ist immer meine Hypothese, vollstes Vertrauen für alle, egal wer. Und dann, ich glaube, diejenigen, die sehr gut dann aus meiner Sicht sich integriert haben, performt haben und gewachsen sind, sind diejenigen, die so sehr, sehr gut mit so einem kontinuierlichen Zustand von leichter Überforderung klarkommen und dadurch dann schnell wachsen. Also das ist so meine Hypothese, zu sagen, hey, ich habe immer gesagt, ich bin wie so ein Bademeister. Ich stehe am Rand mit diesem Kescher oder Ring, so dass du nicht absäufst, aber strampel erstmal. So, und ich glaube, diejenigen, die halt dann anfangen zu strampeln und sich Schwimmen beibringen und dann irgendwann die langen Distanzen schwimmen, das sind da halt diejenigen, die dann wirklich, was so Glücksgriffe für die Organisation sind. Also bei uns war immer so Prime Example, eine Mitarbeiterin, erste Mitarbeiterin Customer Success, als ich dann raus bin, hat sie ein Team von 70 Leuten geleitet. So. Und das ist natürlich cool, wenn jemand so diese persönliche Entwicklung auch mitmacht.
Wie schaffst du es, solche Menschen zu halten? Und also ich kann mir vorstellen, dass das deine Antwort Kultur sein wird. Nichtsdestotrotz.
Dann frag mich doch nicht.
Nichtsdestotrotz werden die ja auch irgendwann, kommen die in ihre 30er, übernehmen familiäre Verantwortung. Die sind nicht mehr in dem Stage, in dem sie bei dir angefangen haben. Wie schaffst du es, dass du, ich kann mir nicht vorstellen, dass Products Up so viel bezahlt hat wie Salesforce oder wie SAP, dass diese Menschen bleiben. Ja. Dass die nicht dem Geld hinterherlaufen.
Ja, also ich glaube, muss man nochmal differenzieren zwischen normal sozusagen die gesamte Organisation und Vertrieb. Also so, ich glaube, im Vertrieb kommen manchmal Offers um die Ecke, wo du einfach ausgestochen bist, als Early-Stage-Company. Das kannst du einfach nicht zahlen. Und wenn dann Google oder wer auch immer um die Ecke kommt und sagt, hey, ohne überhaupt zu verhandeln, ich zahle das Dreifache, dann bin ich auch nicht böse, wenn jemand geht und sagt, hey, guck mal, ich muss das einfach mal ausprobieren. Ja. So, ansonsten, klar, ist ein Teil die Unternehmenskultur und wie wohl fühlt sich jemand im Unternehmen. Ich glaube gleichzeitig aber auch dieses Verantwortung zu bekommen und sich in der Rolle entwickeln zu können und das Gefühl zu haben, ich kann hier was mitgestalten, das habe ich sicherlich dann bei einem Salesforce nicht so ausgeprägt oder bei einem Google. Das halt, habe ich meine Aufgabe, da kann ich irgendwie 17 Uhr nach Hause gehen und kriegt eine gute Bezahlung. Ich glaube, so abseits ist auch Teil der Kultur, was wir immer gemacht haben, ist den, auch wenn das jetzt ein bisschen cheesy klingt, aber den Menschen hinter der Funktion zu sehen. Also nicht zu sagen, ich glaube, so funktionieren dann irgendwann noch größere Unternehmen, dass ich sage, ich habe hier ein Unternehmen mit 100.000 Leuten, so, jetzt fehlen mir an folgenden Funktionen 80 Leute, die muss ich jetzt besetzen. So, und dann geht's um Kompetenzen und ein neues Rädchen, was ich in diesem Gefüge brauche, um das Unternehmen am Laufen zu halten. So haben wir nie drauf geguckt, sondern wir haben halt geguckt, wer ist eigentlich der Florian? Was braucht er irgendwie, um happy zu sein? So, und natürlich ist es klar, dass wir alle ein Leben haben außerhalb der Arbeit. Und wenn jemand halt sagt irgendwie, hey, ich muss halt um 15 Uhr zur Kita und meine Kinder abholen. Klar, ist das Teil der Unternehmensrealität und dann müssen wir irgendwie überlegen, wie bauen wir das ein. Ja, also ich glaube so, auch da, vielleicht haben wir ein bisschen SaaS verkauft, bevor irgendwie SaaS en vogue war und vielleicht haben wir auch ein bisschen New Work gemacht, bevor das irgendwie überall irgendwie proklamiert wurde. Und das nächste sind dann halt auch Entwicklungsmöglichkeiten. Ne? Natürlich kannst du sich in so einem kleinen, sich schnell entwickelnden Unternehmen kannst du auch Positionen bekommen, die du vielleicht in so einem großen US-Company oder auch einer großen deutschen Firma nicht so einfach und nicht so schnell bekommen würdest. Und manchmal muss man auch sagen, gibt's dann keine Entwicklungsmöglichkeiten und das ist auch fein, wenn die Leute woanders hingehen. Ne? Also ich glaube, hier Christian Reichert kennst du auch. Ne? So, Christian war so ein Beispiel, wir sind super happy, er auch super happy bei uns, aber es gab für ihn nicht so eine richtige Entwicklungsperspektive. Also hat er mal einen Ausflug zu so einem US Big Play gemacht und ist dann wieder zurückgekommen zu dem Zeitpunkt, wo es wieder irgendwie eine Entwicklungsperspektive gab.
Hatte ich übrigens einen ganz üblen, oder Julius aus uns, aus unserem Team hat einen ganz üblen Cold Call mit dem. Ja, absolut. Den kenne ich.
Aber Christian, ich bin mir 100% sicher, Christian war total nett. Der ist immer nett.
Ja, straight halt.
Ja, ja.
Was machen die beiden AE, die für 3,5 Millionen RA gesorgt haben, heute?
Die arbeiten nach wie vor im Vertrieb, ja. Also ich glaube, so ein bisschen die Frage ist immer, und das ist eine Philosophiefrage und irgendwie auch, das muss sich jeder und jede fragen, glaube ich, die im Vertrieb arbeitet, ist, will ich irgendwann wirklich diesen Weg gehen und auch Sales Manager zu sein? Oder ist es nicht auch eigentlich cool, ein super guter Vertriebler zu sein und that's it, ja. Also was ich öfter mal gesehen habe, ist, dass du sehr, sehr gute Vertriebler hast, die dann ob der Seniorität und ob irgendwie der Weiterentwicklung der Firma in eine Vertriebsmanagement-Rolle rutschen. Und das ist auch risikoreich als junge Firma, weil dann rauschen dir plötzlich deine Top-Seller ab, ja, weil die nämlich was anderes machen. Die managen nämlich jetzt andere Vertriebler und Vertrieblerinnen. Und wenn das dann nicht so funktioniert, hast du zwei Baustellen. Ja, und in die Falle sind wir auch ein-, zweimal reingelaufen. Ne?
Ich will noch einmal ganz kurz zurück zu dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, müssen wir nochmal ansprechen. Und zwar so, wann, also wie aktiv bist du später in großen Deals noch involviert, aber auch so generell, wann fängst du überhaupt an, dich weg von Founder-led Sales zu entwickeln? Ich meine, du hast gesagt, okay, wir waren als Agentur, hatten wir schon zwei Vertriebler mit drin. Wie involviert warst du da selber noch in den Prozessen? Wie hat sich das geändert, als ihr dann doch auf Software umgestellt habt und dann wieder von da aus weiterentwickelt?
Also ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was wir auch ganz gut gemacht haben. Also ich habe von Anfang an, oder auch ich und meine Co-Founder, wir haben immer überlegt, wie können wir am Business arbeiten und nicht im. Also das heißt, wir haben öfter mal zu früh Verantwortung abgegeben und dann festgestellt, ah, funktioniert noch nicht so ganz, holen wir wieder zurück. Ne? Also bestes Beispiel ist, glaube ich, wir haben versucht, ich weiß gar nicht, was es war, vielleicht Jahr 4 oder Jahr 5 oder so, versucht, die Geschäftsführung abzugeben, ne? Und haben dann irgendwann mal festgestellt, oh, okay, da läuft nicht alles so ganz, wie wir uns das geplant haben. Und haben gesagt, ja, okay, jetzt holen wir uns sie nochmal kurz zurück und dann, weiß ich was, 7 Jahre später hatten, waren wir immer noch dann wieder Geschäftsführer. Also wir haben von Anfang an stark versucht, Verantwortung abzugeben. Ja? Und das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Und ich glaube, es gibt auch das ist dann ein Grund, warum talentierte Leute bei dir bleiben, wenn du eben nicht der Chef bist, der dann sagt, ja, okay, warte mal, jetzt sprecht ihr mit Walmart oder mit Apple, da muss ich aber dabei sein. Also für mich war tatsächlich das Coolste immer, wenn wir irgendeinen riesen Account geclosed haben, also für uns riesig, und ich mir gedacht habe, wie zur Hölle haben die das denn jetzt gemacht? Ja, könnte ich selber nicht. Das sind so die Momente, die ich fand als Unternehmer auch total rewarding sind, weil du sagst, hey, offensichtlich habe ich hier irgendwie was mitgestaltet und mitgebaut, was in der Lage ist, Dinge zu tun, die du irgendwie alleine nicht reißen könntest. Und das finde ich eigentlich total cool. Also von daher habe ich so eher diesen Impuls zu sagen, ich habe irgendwie als Founder hast du sowieso 47 Hüte auf. Wenn ich jetzt einen weniger habe, dann bin ich eigentlich happy und muss mir den nicht anziehen, weil ich sage irgendwie, naja, okay, so bestimmte Account Sizes kriegt dann jemand nicht geclosed oder so, sondern eigentlich ist es am besten, wenn man sich da komplett raushalten kann. Ja?
Verstanden. Und ein Themenfeld würde ich noch gerne kurz aufmachen, und zwar, das klingt jetzt ja immer so, als ob alles hier, wenn man sich einen Graphen anguckt, schön, wenn wir nach rechts gucken, immer schön sehr nach oben geht und alles immer nur top läuft, auch wenn du gesagt hast, okay, wir haben mal Geschäftsführung abgegeben, das lief dann nicht ganz so, wie wir es vorgestellt haben. Was würdest du sagen, waren so die beschissensten Momente aus, wir bleiben bei der Sales-Organisation einfach, weil wir uns darauf heute eingeschossen haben, aber aus diesen, ja doch, einigen Jahren, die ihr da geschuftet habt, was ist mal so richtig schief gelaufen?
Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, mehrfach Versuche in den USA richtig Fuß zu fassen mit Sales-Team und oder auch Sales-Management-Team, wo wir einfach festgestellt haben, es funktioniert nicht. Also, so unser bestes Beispiel war ein Vertriebsmitarbeiter in den USA, wo uns irgendwie ein Partner irgendwann angerufen hat, bei dem der vorher war und gesagt hat, wisst ihr eigentlich, dass euer Sales-Mitarbeiter, dass der einen anderen Dayjob hat? Wir so, nö. haben wir festgestellt, der war irgendwie Uber-Driver, ja, und hat sozusagen nur nebenbei irgendwie Vertrieb für uns gemacht, ne? Also so Vertrieb in den USA war irgendwie immer schwierig, da vernünftig was zu bauen. Ich glaube, das, was noch, wie du sagst, beschissen gelaufen ist, ist in manche Märkte Internationalisierung rein, dass wir das zu blauäugig und zu opportunity-driven gemacht haben und dann festgestellt haben, boah, wir haben relativ viel für unsere Verhältnisse Geld investiert, um da irgendwie einen Fuß in die Tür oder auf den Boden in den Markt zu kriegen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Weiß ich nicht, was so Japan ist bei uns ein Beispiel gewesen. Wir haben irgendwie Rakuten als Kunden gewonnen und gesagt, okay, die Number One Brand, wenn du es damit nicht schaffst, den japanischen Markt zu bearbeiten, wie dann? Haben sie gesagt, okay, die haben wir als Leuchtturmkunde, jetzt lass uns mal von da aus loslegen. Und dann haben wir die Komplexität dahinter total unterschätzt, ne? Weil keiner von uns wusste, wie mache ich Sales an japanischen Kunden, keiner wusste, wie hire ich eigentlich einen vernünftigen, irgendwie japanischen Sales-Mitarbeiter. Und dann auch das wieder total logisch in Hindsight. Ach ja, ich brauche auch noch japanische Vertriebsmaterialien, ich brauche eigentlich einen japanischen Support. Was ist denn eigentlich, wenn irgendeine Mail von irgendjemandem aus Japan kommt, in Japanisch kann kein Mensch, also so wirklich Komplexität total zu unterschätzen. Ja, ich glaube, das neben dem Thema US.
Ich habe auch noch ein Thema, wo ich gerne mit dir rein möchte. Du hast gerade gesagt, oder vor 20 Minuten, dass Menschen von Menschen kaufen. Glaubst du, dass sich da irgendwas durch KI im Vertrieb dran ändert? Und wo siehst du da Potenziale und wo sagst du, bleib alles beim Alten?
Also nein und ja. Also ich glaube, ändert sich da was im Vertrieb? Ja, wird das irgendwann so sein, dass wir von Maschinen kaufen? Nein. Ich glaube, so der Prozess wird standardisierter und effizienter werden und personalisierter, ne? Also keine Ahnung, was, wenn wir irgendwie dran denken, wie versuchen Vertriebsmitarbeiter Aufmerksamkeit zu generieren, ist ja oftmals über Personalisierung, ne? Dann kriegst du irgendwie ein persönliches Video und so. Muss man sagen, funktioniert von der Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt ein Video kriege, wo ich denke, hey, Johannes, ist erstmal von irgendwie der ersten Interaktion habe ich ein höheres Engagement, als wenn ich so eine schlecht individualisierte E-Mail bekomme, wo irgendwie mein Vorname falsch drin ist oder was weiß ich auch immer. Also ich glaube, da wird KI viel unterstützen. In der Automatisierung dieser Verkaufsanbahnung glaube ich trotzdem, dass wir bei Menschen kaufen von Menschen bleiben. Ja. Ja, und ich bin auch immer sehr skeptisch, wenn ich jetzt auf der Investorenseite auf Modelle gucke, wo wir sagen, ja, wir machen fully automated self-onboarding. Ich immer sage, zeig mir mal, wie das geht, würde ich mal verstehen. Und dann stellst du oftmals fest, dass die Idee dahinter so ist, dass aber trotzdem irgendwo Leute anpacken und irgendwie geholfen wird, den Kunden auf die Lösung zu bringen. Und auch da, ich finde das gar nicht schlimm. Ich würde das halt überlegen und sagen, wie kann ich denn daraus ein Asset machen? Also wenn das so sein würde, dass wir irgendwann alles im Vertrieb vollkommen automatisiert ist, dann würde ich mich freuen, weil dann würde ich eine Firma gründen, wo Leute an Leute verkaufen. Ich bin mir sicher, die würde irgendwie Traction ziehen, weil das A, unserem irgendwie menschlichen Naturelle entspricht und B, weil du halt oftmals vieles nicht so hundertprozentig automatisierbar ist, sondern dass ein Asset sein kann, wenn du dich mit jemandem auseinandersetzt und wieder rückblickend verstehst, was ist denn die Herausforderung? Nicht sagst, hier ist die Lösung, sondern wo ist denn genau deine Herausforderung? Wie kannst du jetzt unsere Lösung bestmöglich einsetzen, um dieses Problem zu lösen? Ja? Von daher, ich glaube, ja, vieles wird einfacher werden, aber dann idealerweise mit der Möglichkeit, dass Leute sich mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich jetzt so eine Message wirklich auf jemanden zuschneiden, dass sie relevant ist. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ne, wenn mir jemand was verkaufen will, ich bin so höflich und warte, bis ich sagen kann, ich habe kein Interesse, bitte entfernt die Nummer aus der Datenbank. Aber auch ich habe ja nichts gegen Werbung, solange sie relevant ist. Wenn mich jemand mit einem Produkt anspricht, was ich gut finde und gut gebrauchen kann in dem Kontext, dann würde ich das ja auch gerne kaufen. Ne? So, und das heißt, ich glaube, KI wird helfen dabei, diese Relevanz idealerweise zu steigern und diese technische Vorbereitung, wo jetzt halt jemand sitzt und sagt, ich drehe 100 Videos, dann kannst du halt in Zukunft einmal einen Avatar von dir erstellen, ja, und kannst dann eben diese diese Videos raussenden. Also ich glaube, das wird passieren. Aber idealerweise im Kaufprozess freue ich mich ja trotzdem, wenn dann ich noch mal ein persönliches Gespräch habe, um irgendwie letzte Fragen zu klären.
Ich habe noch mal einen kompletten Themensprung, also komplett weg von Sales und hin zu Founder Relation. Ihr habt ein Jahrzehnt lang zusammengearbeitet. Ihr arbeitet doch, glaube ich, heute zum Teil noch zusammen, nur in einem anderen Konstrukt. Was habt ihr dafür getan, dass ihr nicht in Situationen, in denen wirklich shit hit the van oder vielleicht auch in denen es mega gut läuft, dass ihr euch nicht den Bezug zueinander verloren habt? Wie habt ihr eure Gründerbeziehung gepflegt?
Na, ich glaube, das zugrunde liegende Asset, was wir da haben, ist immer 100% Vertrauen, dass diejenigen, mit denen du zusammen gegründet hast, die beste Besetzung sind für das, was sie tun. So dass du halt sagst, hey, klar, passiert auch mal irgendwie Mist und natürlich fliegt irgendwie was auseinander und natürlich, keine Ahnung, was bei uns gab, so einen Moment, wo irgendwie ein Datenbank-Server leere Inhalte auf alle anderen kopiert hat und wir so aufgewacht sind und gesagt haben, wir wissen heute nicht, ob wir den Kunden erklären müssen, ihre Optimierung der letzten 5 Jahre sind weg und sie dürfen nochmal von vorne anfangen oder ob das sich auf ein paar Stunden begrenzt. So, das sind dann so Momente, wo du natürlich losgehen könntest und als jetzt, sag mal, irgendwie Sales oder Co-Founder und sagst, du gehst auf deinen technischen Co-Founder los und sagst so, hey, wie konnte das passieren? Das ist bei uns nie passiert. Warum? Weil ich wüsste, wenn ich an der Stelle gesessen hätte, dann wäre das wahrscheinlich 10-mal so häufig passiert und irgendwann hätte es uns gekillt. Also das heißt, so ein sehr hohes Maß an Vertrauen in die Fähigkeiten deiner anderen Mitgründer. Und ich glaube, das Zweite ist auch, sich nicht zu sehr zum Unternehmen auch zu machen. Also was ich glaube, was sinnvoll ist, also ich habe zumindest für mich persönlich und so habe ich das auch bei meinen Co-Foundern wahrgenommen, wir waren klar, das Unternehmen war unser Fokus, das Unternehmen war das, wo wir irgendwie Schweiß, Herzblut und Co. irgendwie reingesteckt haben. Wir waren aber nicht das Unternehmen. Ja? Also das heißt, wir haben auch so eine gewisse Distanz zwischen dieser Einheit Unternehmen und uns als Persona geschaffen. Ja? Und ich glaube, die ist auch sehr wichtig. Also das heißt, keine Ahnung, ich habe nicht angefangen, mich irgendwie mit allen Leuten im Unternehmen zu befreunden. Da waren sehr coole Leute dabei und natürlich auch welche, die ich mittlerweile Freunde nenne, aber eben nicht Freunde im Sinne von, wir fahren jetzt zusammen in Urlaub und wir verbringen wahnsinnig viel Zeit miteinander, einfach um auch so eine gewisse Abgrenzung zu haben, damit das nicht alles so, damit du auch unterschiedliche Lebensbereiche hast. Wenn es jetzt im Unternehmen scheiße läuft, und deine Freunde sind auch alles Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Naja, dann triffst du dich am Wochenende mit denen. Worum geht's? Dann geht's um den Scheiß, der in der Arbeit passiert. Ja, und dann hast du wenig Möglichkeiten, so aus diesem Universum einmal rauszukommen. Und ich glaube, so ein sich bewusst zu sein und zu sagen, hey, wenn jetzt dein Unternehmen gerade nicht so läuft, macht das aber keinerlei Aussage über dich als Person. Ich glaube, da so eine gewisse Distanz herzustellen und eben so ein großes Vertrauen in die Fähigkeiten deiner Co-Founder. Das ist, glaube ich, so eine Basis. Und wenn halt irgendwas scheiße ist, das einfach anzusprechen. Hergehen und zu sagen, das halt nicht ewig mit sich rumzuschleppen, sondern zu sagen, hey, guck mal, das geht mir echt auf die Nerven, das mal hinsetzen und darüber sprechen. Ne?
Habt ihr ich habe von anderen gehört, dass sie einen gewissen Rhythmus für sich eingeführt haben, so ein Weekly, Bi-Weekly Founder Meeting zum Beispiel, dann gesagt haben, okay, wir haben gerade nichts, skippen wir oder so, aber das so für sich als Cadence hinterlegt?
Ja, wir haben sicherlich eine Cadence gehabt, aber zum Beispiel so einer von uns ist mal aufgetaucht, mal nicht, sondern stellst du halt irgendwie über 10 Jahre fest, jetzt kann ich versuchen, irgendwie eine Schablone zu pressen und zu sagen, hey, du tauchst aber jeden Mittwoch um 16 Uhr zu diesem Meeting auf oder sagst halt einfach, das ist eben nicht das, wo er jetzt vielleicht die größte Stärke hat, so eine Meeting-Cadence einzuhalten. Dafür hat er aber ganz viele positive Sachen woanders. Und dann lässt man ihn halt einfach so sein. Und dann sitzt du halt anstatt zu dritt da, zu zweit, besprichst und dann, keine Ahnung was, hast einen Call für eine Stunde angesetzt und nach 40 Minuten macht's Bing. Oh, hab's total vergessen. Gibt's irgendwas? Nö. So, da ist einfach so die, ja, am Ende allen so ein bisschen Raum zu geben, auch sich so zu verhalten, wie es der eigenen irgendwie so Persona entspricht. Und aber zu wissen, wenn es jetzt wirklich darauf ankommt, dann ist derjenige auch da. Also einfach, glaube ich, so ein Urvertrauen. Und klar, kannst du jetzt irgendwie planen und sagen, hey, wir machen mal irgendwie Management-Offsites und so. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Das ist aber, glaube ich, insbesondere cooler dann in einem größeren Kreis, dass sich auch die ganzen Führungskräfte untereinander kennenlernen. Also das haben wir einmal zum Beispiel gemacht, wirklich so, dass du auch da wiederum die Person so ein bisschen mehr kennenlernst hinter dem, was im Arbeitsleben passiert. Ne? Also was treibt den Menschen an? Weiß nicht, was gibt Leute, mit denen arbeitest du ewig zusammen? Weißt du, haben die Kids? Ja, nein. So ab einer gewissen Org-Size, so, was sind eigentlich deren Hobby und Co.? Ne? Dass du einfach so irgendwie die Person ein bisschen greifbarer machst, mit denen du auf einem professionellen Level zusammenarbeitest, wo du sehr gut weißt, was macht die aus, aber einfach so ein bisschen mehr verstehst, wer steckt eigentlich dahinter. Und dafür finde ich, glaube ich, sind so Management-Offsites cool. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass man muss jetzt nicht jeden Tag im Büro sein, aber das ist eben halt oftmals so ein Ort, wo so Encounters halt auch mal sind, wo es sich nicht nur um den Geschäftszweck des Unternehmens dreht, sondern wo du auch mal sagst, so, hey, keine Ahnung, was, wo hast denn die Beule her, die du irgendwie am Kopf hast, ach ja, bin begeisterter Fahrradfahrer und habe irgendwie beim Training, bin irgendwo gegengefahren, ne? Wo du einfach so ein bisschen verstehst, was treibt die Leute neben dem Beruflichen an.
Ich finde das ein guter Closer.
Ja, dann schon mal vielen lieben Dank, hier mal einen Punkt zu machen. Das ist, glaube ich, dann relativ passend, da mal drüber nachzudenken, wo will man für sich selbst eigentlich so die Trennung zwischen Arbeit, Privat, mit welchen Leuten nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele, die sich sehr, sehr stark mit ihrer Firma identifizieren und das ist wahrscheinlich in den Anfangsjahren noch ein bisschen mehr als vielleicht später, aber auch da erlebt man das immer wieder, deswegen vielleicht mal drüber nachdenken. Ich darf mich heute bei zwei Leuten bedanken, statt einer Person, einmal bei Johannes, der natürlich irgendwie hier Rede und Antwort gestanden hat, falls jemand einen guten Angel sucht. Ich habe viel Positives gehört von diversen Portfolio-Companies inzwischen. Einfach mal gucken. Oder wer verstehen will, wie du als Angel investierst und deine Gedanken dazu, auch auf LinkedIn, findet man dazu, glaube ich, sehr, sehr viel, weil du das echt sehr ausführlich dokumentierst. Und einmal bei Florian, bei dir bedanken für die ganzen Fragen. Ich glaube, ist relativ klar geworden, warum ich dich hier dazu genommen habe. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Gerne wieder. Bin mir sicher, dass wir das wann anders nochmal zusammen machen werden. Verlinke natürlich auch dein LinkedIn und Sentinels in den Shownotes und dann, ja, würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch eine gute Zeit und an euch beide.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Schön. An euch beiden, ich schließe mich an.